Hallo da draußen, gleich geht es los mit der neuen Episode. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison läuft, also check am besten direkt das neue Testival-Programm. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren, dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations, auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei. Wir sehen uns.
Rausgehört.
Wir hatten so einen wunderschönen Abend, wo wir auch größtenteils mit Händen und Füßen kommuniziert haben. Wir haben gekocht, jeder steuert irgendwas bei, der Tisch hat sich gebogen vor Essen und vor Trinken, jeder hat noch eine Flasche Wein und ein Bier irgendwo rausgezaubert. Ja, und dann sind wir nachts noch nackt im Atlantik baden gegangen.
Heute hier, morgen dort und immer bereit für das nächste Abenteuer. Pauline Picker lebt als digitale Nomadin und hat gerade ein neues Buch zum Thema veröffentlicht. Ihre Geschichte und die Erlebnisse anderer mutiger Frauen, absolut lesenswert und natürlich auch wunderbar geeignet, um heute darüber zu sprechen. Ich will von Pauline wissen, ob es für sie überhaupt sowas wie Alltag gibt, was sie als digitale Nomadin und Abenteurerin schon alles erlebt hat. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf ihre Tipps und Lifehacks für alle, die gerne unterwegs sind. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo Pauline, grüß dich.
Hallo Joris. Wow, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich richtig schön. Hast du sehr gut zusammengefasst.
War das eine schöne Einleitung? Hast du dich wiedererkannt?
Ja.
Okay.
Ja. Es fällt mir manchmal schwer, mich so zusammenzufassen, aber das war gut.
Habe ich auch noch nicht gehabt. Ein Lob für die Anmoderation, sehr schön. Sag mal, natürlich die klassische Frage an eine digitale Nomadin. Wo bitte, Pauline, wo bist du gerade?
Aktuell bin ich in Schottland.
Schön.
Bin jetzt seit einem knappen Monat hier. Hab mir erst eine Woche die britische Ostküste angeschaut und eier jetzt hier so ein bisschen durch die Highlands rum. Ja. Hab den West Highland Way gemacht und stehe jetzt gerade auf einem Parkplatz in der Nähe von Fort William.
Ja, stimmt. Du bist ja auch mit einem ganz besonderen Fahrzeug unterwegs. Ne? Können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ist ja klar, als Nomadin irgendwie muss man von A nach B kommen. Und klar, man hört es vielleicht auch ein bisschen, wir sind natürlich irgendwie digital miteinander verbunden. Du hast gerade von ein paar, ich glaube 5G-Netz gesprochen. Drücken wir uns mal die Daumen, dass es hält für dieses Gespräch. Und ja. Ich bin sehr gespannt, was du schon alles erlebt hast. Das alles jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Pauline, du lebst ohne festen Wohnsitz. Das wollen wir nochmal hier festhalten. Wie genau oder wo genau übernachtest du so? Wie kommst du voran? Lass uns mal drüber quatschen.
Also das war tatsächlich so gar nicht geplant, dass ich jetzt mittlerweile seit 7 Jahren ohne festen Wohnsitz lebe. Ich bin 2018 auf meine erste längere Reise nach Kanada aufgebrochen, habe mich in dem Moment aus dem deutschen System komplett abgemeldet, also ja von der Krankenkasse, vom Steuersystem und war da ganz raus. Und das ging tatsächlich ganz gut. Und als ich dann wieder nach Deutschland kam, habe ich mich in Anführungszeichen erstmal bei meinen Eltern gemeldet. Und so handhaben wir das tatsächlich immer noch. Also auch mittlerweile ist auch mein Gewerbe dort und ich habe so ein paar Habseligkeiten in Kartons und Koffern verstaut und war dann ein paar Jahre einfach hauptsächlich mit Rucksack unterwegs. Und wenn ich mal in Deutschland war, habe ich bei meinen Eltern gewohnt oder bei Freunden oder habe mir irgendwo eine kleine Ferienwohnung gemietet. Und dann war ich im Winter 2020 zu 21 ein halbes Jahr in Norwegen und habe dort gearbeitet, habe endlich mal ein bisschen ganz gutes Geld verdient und habe mir dann davon meinen ersten Campervan gekauft. Es ist ein VW T5.
Ah, schick.
Und ja, schick ist er jetzt nicht.
Ach komm, oder hast du nicht gut gepflegt?
Doch, er ist gut gepflegt, okay. Aber er ist tatsächlich schon
abgeräumt.
Ja, er hat schon seine Sporen verdient. Wir haben jetzt 410.000 Kilometer runter und er hat Patina, sagen wir so.
Hat auch einen Namen?
Pancake,
warum auch immer, oder magst du es erklären?
Das lassen wir einfach mal so stehen.
Okay, ja, gibt viele Erklärungen wahrscheinlich dafür. Du hast deine Eltern gerade schon kurz angesprochen und Freunde hast du ja offensichtlich auch noch. Wie kriegst du es organisiert? Also deine Eltern sagen ja bestimmt, ey Pauline, willst du nicht mal wieder nach Hause kommen? Oder sagen die, erkunde die Welt, bleib weg, es ist okay für uns. Wie ist das? Wie kriegst du das alles organisiert?
Es hat sich verändert über die Jahre. Also ich glaube, ganz am Anfang haben sie gehofft, dass die Reiserei nur so eine Phase ist. Mhm. Und als sich dann herausgestellt hat, dass das nicht so ist und dass das womöglich sogar die einzige Konstante ist, haben sie es akzeptiert. Und mittlerweile finden sie es, glaube ich, sogar ganz cool, wenn ich ganz viele Eindrücke und Fotos und Mitbringsel dann wieder mit nach Hause bringe. Und sehen ja auch, dass es irgendwie funktioniert, dass ich trotzdem mein Geld verdiene, dass ich trotzdem ja ein soziales Netz aufrechterhalte, ein sehr gutes, ein sehr stabiles sogar. Und auch meine Freunde sind da irgendwie mittlerweile total unterstützend. Also wir haben uns da gut eingegroovt, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass ich manche Leute sogar öfter sehe, als wenn ich dauerhaft in Deutschland wäre. Weil ja dann doch die Terminkalender schnell sehr voll sind und dann muss man irgendwie 2 Monate vorher mal einen Kaffee vereinbaren. Mhm. Und wenn ich aber sage, so ich bin jetzt Ende Mai wieder in Deutschland und aber nur bis Mitte Juli, wie sieht's denn aus? Ja, klar, kriegen wir hin, richten wir ein.
Stimmt, da und, ist was dran.
Dann sieht man sich in dem Zeitraum tatsächlich 1, 2, 3 Mal, wie es halt passt. Und dann ist es auch wieder okay, wenn das dann eine Weile nicht ist. Dann, ich bin so ein Sprachnachrichtenmensch, ich tausche dann ganz viele Sprachnachrichten aus. Und eigentlich funktioniert das wirklich gut, muss ich sagen. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das so hingekriegt habe. Ja.
Du hast gerade auch das Thema Geld schon ein bisschen erwähnt und sogar von einem sehr gut dotierten Job gesprochen. Ich glaube, viele digitale Nomadinnen und Nomaden, die das so hören, die kennen eher diesen Alltagsstress, dass man von Tag zu Tag immer nach kleinen Aufträgen schauen muss. Hier mal eine Mark, dort mal einen Dollar oder so oder einen Euro. Wie hast du es geschafft, da auch wirklich mal einen guten Auftrag hinzukriegen? Weil du bist ja nicht so die klassische 9-to-5-Büro-Mitarbeiterin, wie sich es vielleicht manche auch leider heute immer noch wünschen. Sondern du bist ja wirklich auf Zuruf und dann kreativ. Wie findet man da einen guten Job unterwegs?
Jein. Also ich mache viele Dinge und manches davon ist gut bezahlt und manches nicht. Also ich bin selbstständig als Lektorin und Autorin, hauptsächlich für Reiseliteratur. Und ja, da kommt mal hier ein Auftrag rein, mal dort. Das ist nicht so gut kalkulierbar. Ich war zwischenzeitlich aber auch ein paar Jahre Chefredakteurin von einem Reisemagazin, von The Female Explorer. Das war natürlich ein relativ regelmäßiges Projekt. Und ich verbinde gern meine Reisen mit Jobs vor Ort. Und der Job in Norwegen, von dem ich sprach, der war als Guide für Hundeschlittentouren. Und da war ich ganz normal im norwegischen System angemeldet, habe dort ja auch solche Sachen dann wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld gekriegt. Und das war halt ganz gut bezahlt, weil Norwegen halt einen relativ hohen Lohnstandard hat.
Mhm. Ja, ich finde das immer spannend. Das ist halt für mich eine komplett fremde Welt, weil ich so als langweilig Festangestellter irgendwie so einen ganz anderen Lifestyle habe. Aber du guckst ja dann immer regelmäßig, was könnte man machen? Es ergeben sich vielleicht auch viele Chancen, weil du mit vielen Leuten so in Kontakt kommst, auch durch das Reisen. Und trotzdem, es ist ja auch immer wieder so ein bisschen gucken, wo bleibe ich und wie kann ich mir dieses digitale Nomadinnenleben weiter am Leben erhalten, oder?
Ja, und ich glaube, ich musste für mich schon auch rausfinden, ob ich da Bock drauf habe und ob ich das in Anführungszeichen auch aushalte. Weil klar, es sind viele Unsicherheiten, es sind viele Fragezeichen. Es ist vor allem auch ein großer Workload, wenn man... Also der ein oder andere, der schon mal länger mit dem Van unterwegs war, weiß auch, man muss sich um viel kümmern. Ja, wo kriege ich Sprit her, wo kann ich heute Nacht stehen, Wasser, Strom etc. Man fährt logischerweise viel und das dann noch mit Meetings und Deadlines und Terminen zu verbinden, ist manchmal nicht so einfach. Und natürlich auch auszuhalten, wenn dann in einem Monat oder in 2 oder in 3 mal weniger reinkommt als in anderen. Und damit einfach umgehen zu können. Und ich habe das für mich jetzt ganz gut hingekriegt, aber ich merke auch ein bisschen Stabilität, ist nach all der Zeit schon auch mal wieder dran. Da arbeite ich gerade dran.
Ja, und andererseits ist auch ein Vorteil, weil dein Laptop oder dein Arbeitsmaterial ist immer nur 2, 3 Schritte entfernt. Also theoretisch, wenn ein Auftrag reinkommt und das WLAN einigermaßen stabil ist, kannst du ja auch relativ schnell loslegen. Also vielleicht ist das auch was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder Auftraggeberinnen und Auftraggeber besonders schätzen an dir.
Klar, also ich bin auch sehr flexibel da und kann schnell agieren. Und ich muss auch sagen, was sich tatsächlich auch als Vorteil erwiesen hat an dem ganzen digitalen Nomadentum, ist, dass ich auch längere Zeit zum Beispiel mal bei meiner Familie sein kann oder auch bei Freunden, wenn da Unterstützung gebraucht wird. Ich bin halt nicht an einem festen Ort 9-to-5 gebunden, was aber nicht heißt, ich muss immer reisen, unterwegs sein, sondern ich kann mir halt auch die Orte, wo ich sein möchte, mal aussuchen. Und als es meiner Mama mal nicht so gut ging, war ich halt einfach ein halbes Jahr bei denen, habe dort unterstützt und konnte trotzdem von unterwegs arbeiten. Und das ist ja auch ein Vorteil, finde ich.
Wie sieht denn dein Alltag so aus? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt so einen typischen Pauline-Picker-Alltag? Zum Beispiel, wann stehst du auf? Stellst du dir überhaupt einen Wecker morgens? Solche Fragen.
Also, ich habe sehr unterschiedliche Alltage, würde ich sagen. Ich habe immer phasenweisen den Alltag. Jetzt gerade ist mein Vanlife-Alltag, der sieht so aus, dass ich stelle mir einen Wecker, der klingelt 7.30 Uhr. Und dann gibt's natürlich erstmal einen Kaffee und ein kleines Frühstück und dann versuche ich vormittags ein bisschen zu arbeiten. Vorher natürlich eine Runde mit meiner Hündin zu gehen. Und die Nachmittage und Abende halte ich mir dann eigentlich immer zum Erkunden frei. Und natürlich auch zum Fahren und wieder einen neuen Stellplatz suchen. Ich versuche schon, das hat sich jetzt die letzten 4 Wochen noch nicht ergeben, aber ich fände es schon schön, wenn ich mal wieder 2-3 Tage an einem Ort stehen kann. Ich bin kein Campingplatzmensch, ich stehe meistens frei. Ich habe es bis jetzt in den 4 Wochen auch geschafft, nur 2 Mal auf Campingplätzen zu sein. Ist irgendwie nicht so mein Vibe. Aber klar, bedeutet halt auch immer zu schauen, wo es irgendwie passt, wo man nicht stört, wo man nicht gestört wird. Genau. Und wenn ich aber in Deutschland bin, dann, wie gesagt, habe ich eine kleine Ferienwohnung in der Regel oder komme bei Freunden unter. Und dann sieht der Alltag wieder ganz anders aus, weil man dann natürlich noch auf mehr Menschen eingehen muss. Ich bin ab dem Herbst zum Beispiel wieder in Schweden, arbeite wieder als Guide für Hundeschlittentouren. Das ist dann wieder ein anderer Alltag. Also ja, es wechselt.
Immer spannend, immer anders. Finde ich super cool. Und du stellst dich immer wieder drauf ein. Und trotzdem gibt's ja so Highlights, aber auch, ich sag mal, Tiefpunkte so auf solchen Touren. Ich meine, einmal, du musst immer wieder einen guten Platz zum Schlafen finden. Du musst dich da sicher fühlen. Jeden Tag quasi wieder ein neues Zuhause finden gewissermaßen. Aber andererseits gibt's dann ja auch so diese wunderschönen Momente, wo du vielleicht mal ganz ohne Stress mit ein bisschen Angespartem auf dem Konto einfach so in den Tag hineinlebst und dir überlegst, jetzt habe ich Lust, mit der Hündin rauszugehen, jetzt will ich einen Kaffee trinken, jetzt ein Eis essen und immer diese schöne Sonne irgendwo im Ausland. Was gibt's da so an krassen Geschichten, an Höhe- und Tiefpunkten?
Also ich bin 21, genau, als ich mir dann den Bus gekauft hatte, habe ich einen Roadtrip gestartet, entlang der Mittelmeer- und Atlantikküste bis nach Tarifa und war insgesamt 5 Monate unterwegs. Und das war der erste Roadtrip, da hatte ich auch meine Hündin noch nicht. Und da habe ich festgestellt, ich habe ein krasses Tempo drauf. Also es ist mir auch tatsächlich schwer gefallen, selbst wenn ich ein bisschen was angespart hatte und wenn ich Zeit hatte, mal länger an einem Ort zu bleiben und einfach mal runterzufahren. Weil irgendwie, man nimmt die deutsche Leistungsgesellschaft ja trotzdem mit und hat irgendwie das Gefühl, okay, ich muss wieder irgendwas machen. So. Und dann hat mich, als ich in Tarifa war, Corona erwischt und ich war gezwungen, einfach mal anzuhalten und einfach mal an einem Ort zu bleiben, gesund zu werden. Und das war das Beste, was mir passieren konnte an der Stelle, so blöd das vielleicht klingt, weil ich dann dort auch die Möglichkeit hatte, wirklich mal mit Leuten näher in Kontakt zu kommen, mal wirklich auch dort ein kleines Netz aufzubauen. Wir hatten so eine kleine Vanlife-Family von 7-8 Vans, die dann 3 Wochen zusammen gereist sind. Wir haben uns in Portugal wieder getroffen und wirklich schöne Momente zusammen erlebt. Und also ich musste dieses Mal runterkommen auch wirklich erst lernen auf die harte Tour. Und ich habe das aber für mich ein bisschen mitgenommen, das zu versuchen, eben auch mal länger an einem Ort zu bleiben und mich drauf einzulassen, um dann eben auch die kleinen, die schönen Momente wirklich genießen zu können. Und meine Hündin zwingt mich auch so ein bisschen dazu, weil die fährt tatsächlich nicht allzu gern Auto.
Ah, oh. Und, okay. Ja,
also es ist so, ja, okay, ich weiß, wir müssen das jetzt machen. Aber ja, dadurch kann ich eh immer nur maximal 3-4 Stunden am Tag fahren. Und das hilft auch, um so ein bisschen das Tempo für mich rauszunehmen.
Gibt's denn so Anekdoten, die du gerne erzählst? Irgendwie so ganz besondere Momente, die einfach nur durch das Vanlife, durch dieses Leben als digitale Nomadin möglich geworden sind?
Oh, viele, Joris.
So die schönste Geschichte und die zweitschönste, die nehmen wir doch mal.
Warte, gib mir kurz einen Moment,
ja,
zum
klar,
drüber nachdenken.
Natürlich. So der coolste Ort, wo du je gestanden hast mit deinem Van zum Beispiel, wo war das?
Ach, das sind so große Fragen. Und darum, ich muss sagen, darum geht's eben auch oft tatsächlich nicht. Weil ich habe für mich auch festgestellt, es ist wichtiger, wen ich dort treffe, mit wem ich vielleicht abends vorm Bus sitze und ein Bier trinke und mich unterhalte, als eben in welcher Szenerie das ist. Weil am Ende ist dann auch der schönste Sonnenuntergang und die schönste Bergsilhouette nur eine Kulisse, wenn man es nicht mit Leben füllt und mit Gesprächen und mit Miteinander.
Ja, komm, dann nehmen wir das mal als Thema. Das finde ich auch schön, weil die meisten immer als erstes die Natur beschreiben und die Sonnenuntergänge. Du aber ganz bewusst ja anscheinend sagst, mir ist das Zwischenmenschliche wichtiger, diese Kontakte, dieses Vanlife als Mensch, von Mensch zu Mensch zu erleben. Wen trifft man denn da so unterwegs? Also bist du dann so ganz kontaktfreudig, gehst rüber, sagst Prost oder wie lernst du andere Vanlife-Menschen kennen?
Auch das musste ich lernen, weil eigentlich bin ich da ein bisschen schüchtern gewesen. Aber ich habe gelernt, okay, wenn ich es nicht mache, die anderen machen es im Zweifelsfall auch nicht. Und gerade wenn man das Backpacken gewöhnt ist, wo man automatisch viel mit Leuten in Kontakt kommt, ist das Vanlife erstmal ein bisschen herausfordernd, wenn es darum geht, Kontakte aufzubauen, weil eigentlich jeder so in seiner Metallkiste sitzt und durch die Gegend fährt. Und man hat natürlich auch super oft Pärchen. Und als Alleinreisende will man da ja auch nicht irgendwie zu aufdringlich sein. Aber man sieht schnell oder man kriegt schnell mit, wenn jemand einen ähnlichen Vibe hat und auch einen ähnlichen Reisestil. Und dann, klar, man quatscht erstmal kurz so, hey, wo kommst du her, wo fährst du hin? Und ich frage mittlerweile auch gern so, hey, wie geht's denn dir wirklich? Wie bist denn du gerade auf der Reise? Was beschäftigt denn dich? Wann geht's zurück und wie geht's dir mit dem Gedanken, zurückzukommen? Und dann entwickeln sich so schnell so schöne Gespräche. An der französischen Atlantikküste habe ich zufällig auch zwei Franzosen getroffen und eine Deutsche. Die waren alle allein unterwegs und waren zufällig an einem Ort gelandet. Und ich habe mich da dazugestellt. Wir hatten so einen wunderschönen Abend, wo wir auch größtenteils mit Händen und Füßen kommuniziert haben. Wir haben gekocht, jeder steuert irgendwas bei, der Tisch hat sich gebogen vor Essen und vor Trinken, jeder hat noch eine Flasche Wein und ein Bier irgendwo rausgezaubert.
Ach cool.
Und und dann sind wir nachts noch nackt im Atlantik baden gegangen, was auch bisschen wild war. Aber ja, das waren schöne Momente des Miteinanders in einer tollen Naturkulisse. Und ja. Also besser wird's nicht.
Ja komm, dann dich kann ich's ja fragen. Gibt es auch sowas wie Liebe im Vanlife als digitale Nomadin oder muss man ehrlich sagen, sowas wie Beziehung im klassischen konservativen Sinne ist eigentlich unmöglich?
Es gibt viel Liebe, würde ich sagen. Die findet man an vielen Ecken und Enden. Es gibt auch Beziehungen, klar. Also auch ich bin während meiner Reisen immer mal wieder in Beziehungen gewesen.
Ach, nee, wirklich?
Tatsächlich.
So für Wochen oder wie hast du das denn organisiert? Das ist ja cool.
Auch mal für Monate und sogar Jahre.
Ach, okay.
Aber ja, es hat seine Herausforderungen natürlich. Ja. Und oft war es so, dass mich meine Partner dann auf Reisen besucht haben, eben in ihrem Urlaubszeitraum. Das heißt, ich war sowieso unterwegs für Monate und die kamen dann dorthin geflogen und dann sind wir ein paar Wochen zusammen in meinem Van gereist. Und das ist auch sehr schön. Also das mag ich natürlich auch und es ist auch ein ganz anderes Vanlife, weil wenn man zu zweit ist, man hat gar nicht das Bedürfnis so nach Kontakt. Man will halt auch für sich sein, gerade wenn es eine begrenzte Zeit ist. Man kann gar nicht abgelegen genug stehen. Ja, am besten, man sieht keine Menschenseele weit und breit. Und wenn ich allein unterwegs bin, ist das natürlich was ganz anderes. Da freue ich mich auch, wenn irgendwo ein paar andere Vans sind oder ja, ich mich so ein bisschen irgendwie in der Zivilisation wähne. Und hat beides seine schönen Seiten und auch seine Nachteile.
Stelle ich mir erstmal aber romantisch vor, bis auf den Abschied dann irgendwann, ne? Wenn man seine Pauline dann immer wieder verlässt und die tourt weiter, schwierig.
Naja. Ja, oder? Ist auch für mich dann schwierig manchmal tatsächlich, wenn man dann halt alleine wieder so in seinem Auto sitzt, na gut, dann fahre ich jetzt halt wieder.
Aber deine Entscheidung, du willst es ja so. Und trotzdem, ich glaube emotional manchmal, gerade so in den Wintermonaten, wenn die Nächte so extremst lang sind und kalt und so, also es gibt ja auch mal emotionale Tiefpunkte, kann ich mir vorstellen, oder auch technische Tiefpunkte oder noch schlimmer, beides in Kombination, Auto kaputt, Mensch, du Kopf kaputt, keine Lust mehr, was gab's da schon für Momente?
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Joris. Ja. Auto kaputt, Mensch kaputt, Kopf kaputt. Also als ich diese Tarifa-Reise gestartet habe, habe ich mir aus irgendeinem Grund überlegt, ich starte im Oktober und dann fahre ich die Atlantikküste runter. Und das war eine dumme Idee, weil die Atlantikküste im Herbst ist einfach wahnsinnig unangenehm. Ist schön, aber kalt, nass, windig und ich hatte noch keine Standheizung und ich bin in der Bretagne gestrandet. Bei meinem Auto war der Turbo kaputt. Ich konnte immer nur im Notlauf fahren. Es war kacke. Und es war wirklich, dass ich dachte, warum zur Hölle mache ich das? Ich habe mich einsam gefühlt, weil dort waren logischerweise nicht viele andere Vanlifer unterwegs, weil wer tut sich das an? Wie gesagt, das Auto hat nicht funktioniert. Ich musste arbeiten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine kleine Anstellung mit, ich glaube, 10 Wochenstunden. Und dann saß ich bibbernd, wirklich bei 5 Grad in meinem Van mit in meine dicke Daunendecke gepackt und habe irgendwie versucht zu arbeiten, was natürlich nur so semi-gut funktioniert, wenn das Setting so herausfordernd ist. Naja. Und aber ja, da muss man dann irgendwie auch durch eine Lösung finden. Und man wird einfach wahnsinnig lösungsorientiert und auch sehr pragmatisch in diesem Lebensstil.
Das glaube ich. Und spontan, oder? Also ohne Spontanität geht's ja gar nicht. Was war so der spontanste Moment, den du regeln musstest, wo du irgendwie auf einmal ganz schnell reagieren musstest und alles war anders als geplant?
Also auch auf dieser Reise tatsächlich auf der Tarifa-Reise, habe ich auf halber Strecke entschlossen, dass ich umkehre. Bin dann von Porto innerhalb von ein paar Tagen wieder zurück nach Thüringen gefahren, weil meine Schwester geheiratet hat.
Spontan. Oh, das ist ein Grund. Ja, gut, okay.
Ja, und ich habe meine Familie überrascht. Das war ziemlich cool. Die sind auch, die waren auch sehr überrascht, mich dann plötzlich wieder auf der Schwelle zu sehen. Aber klar, und das sind halt auch die Momente, die schön sind, weil man kann es frei entscheiden. Man kann entscheiden, will ich jetzt weiter reisen? Wo will ich sein? Mit wem will ich sein? Und ich scheue mich dann auch nicht davor zu sagen, gut, dann setze ich mich ins Auto und mache jetzt nochmal 5000 Kilometer. Gut, okay, in dem Fall vielleicht 2,5. Und fahre wieder zurück, um bei meiner Familie sein zu können.
Perfekt, richtig gut. So insgesamt, wenn du auf deine ganzen Jahre als Abenteurerin zurückschaust, im Vanlife eben, würdest du sagen, das ist schon was, was du immer wieder so entschieden hättest? Oder bist du da irgendwann auch so reingeraten und dachtest dir, okay, jetzt bin ich halt drin, jetzt mache ich es weiter. Irgendwie macht es ja immer Spaß. Was ist so dein Fazit nach all der Zeit?
Nee, um Gottes Willen. Also wenn ich keinen Spaß mehr daran hätte, würde ich es nicht mehr machen. Mich zwingt da ja keiner dazu. Und ich habe da jetzt auch kein Ego, dass ich sage, aber ich bin doch jetzt Vanliverin. Ich sehe mich da eh nicht in so einer Schublade, weil eben dadurch ich auch gerne einfach mal zumindest ein paar Monate in Deutschland bin oder mir dann eben im Ausland einen Job suche, wo ich ja dann auch logischerweise stationär bin, kann ich da einfach immer wieder frei entscheiden. Und ich liebe den Van, ich würde den Van um nichts in der Welt abgeben. Ich habe zwar aktuell das Gefühl, es würde mir mal wieder gut tun, ein bisschen so ein Basecamp zu haben, wo ich einfach immer, wenn ich zumindest in Deutschland bin, einfach wieder einchecken kann, ohne dann jetzt bei meiner Familie auf der Couch zu schlafen. Aber deswegen würde ich den Van trotzdem behalten, um immer wieder losziehen zu können. Ja.
Das klingt gut. Der Van ist immer bei dir. Vielleicht mal irgendwann länger auf dem Parkplatz, aber er bleibt bei dir. Immer stark bereit.
Genau. Vor allem, also auch aktuell einfach durch meine Hündin, ist es halt eine super gute Reiseform. Und ich glaube, wenn es sie irgendwann mal nicht mehr gibt. Ich glaube, also dieser Van hat ja auch nicht das ewige Leben, wie gesagt. Er ist ja schon ein paar Jährchen alt. Dann werde ich bestimmt auch nochmal mit dem Rucksack losziehen und nochmal andere Reisearten ausprobieren. Aber aktuell funktioniert es für uns einfach richtig gut.
Das glaube ich. Und eine Wanderung, die war, glaube ich, hauptsächlich mit Rucksack und die war auch alleine und mit Hundeunterstützung. Das war ja deine Solo-Wanderung über den Rennsteig. Finde ich sehr spannend, habe ich im Globetrotter-Blog auch deinen tollen Text gelesen. Lass uns auch gern mal darüber sprechen, weil das gehört ja auch zu deinem Abenteurerinnenleben. Vielleicht am Anfang die Erklärung nochmal von deiner Seite. Warum gerade der Rennsteig? Was hat dich da so sehr gereizt an der Region?
dass es meine Heimat ist. Also ich komme ja aus Thüringen und der Rennsteig verläuft durch den Thüringer und durch den Frankenwald und gilt auch als einer der bekanntesten und auch schönsten Fernwanderwege in Deutschland. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Leipzig gewohnt, zur Zwischenmiete für ein paar Monate und es war gut, es hat sich richtig angefühlt, aber ich hatte trotzdem Bock auf so ein kleines Abenteuer und habe in einem Buch von der Winterwanderung auf dem Rennsteig gelesen und dachte ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Im Sommer ist der bestimmt total überlaufen. Da sind auch da so ganz viele Rentnerkrüppchen und so. Das brauche ich jetzt nicht, aber im Winter ist da bestimmt nichts los. Und dann habe ich mir den Februar dafür ausgesucht.
Kalt, kalter Monat.
Ja, und habe auch kein Zelt mitgenommen, sondern nur bivakiert. Und da sind ja so kleine Schutzhütchen, relativ viele, weil ich vor allem testen wollte, wie Maya und ich, also meine Hündin, auf so einer Weitwanderung miteinander klarkommen. Was wir auch brauchen, um bei widrigen Bedingungen okay zu sein, dass es uns gut geht und wir auch Bock haben, wirklich auch mal ein paar Tage am Stück immer wieder zu laufen und ja, auch nicht die Lust dran zu verlieren. Von daher, es war eher so ein Test-Trail, der jetzt zum Beispiel dann uns ermöglicht hat, den West Highland Way zu gehen. Nächste Woche laufen wir den Sky Trail. Also es war einfach eine Vorbereitung und ich habe da super viel gelernt, was ich brauche, damit es mir gut geht, was Maya braucht, damit es ihr gut geht. Und der Rennsteig hat halt eine super gute Infrastruktur. Heißt, man hätte jederzeit aussteigen können, wenn irgendwas nicht klappt. Am Ende, meine Mom hat uns dann abgeholt vom Endpunkt, was irgendwie auch nett war, weil es ist halt wirklich meine Heimat und dadurch konnte ich sie auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Nicht alles daran war schön, also davon abgesehen, dass der Februar jetzt eh nicht so ein wunderschöner Monat ist. Es war super schlammig, kalt, neblig, nass, ja. Aber vor allem hat im Thüringer Wald in den unteren oder in den niederen Höhenlagen auch der Borkenkäfer sehr gewütet.
Oh ja, das stimmt. Ja, man sieht da richtig, der hat sich so durch die Wälder gewissermaßen gefressen. Man sieht da richtig kahle Stellen. Ich war nämlich auch im Frankenwald, ist noch gar nicht so lange her. Das sieht ja teilweise gar nicht mehr nach Wald aus. Also mich hat das richtig schockiert.
Ja, und mir hat da auch das Herz geblutet, ne? Aber ja, das so ist das aktuell und das wird ja auch jetzt wieder aufgeforstet und ja, es braucht halt seine Zeit.
Ich finde das spannend. Also dieser Rennsteig ist ja so um die 170 Kilometer lang. Und die Vorstellung, dass du da irgendwie im Februar unterwegs bist, alleine mit Hündin, das ist ja schon auch viel Einsamkeit, viel Kälte, viel irgendwie eingespieltes Team sein und irgendwie durch die Nächte kommen. Wie habt ihr denn das so organisiert, den Tag? Also habt ihr morgen schon gewusst, wo ihr abends übernachten wollt oder war sehr viel auch spontan auf dieser Reise?
Also ich mache mir immer einen groben Plan, um ihn dann eigentlich ziemlich schnell wieder zu verwerfen. Ich hab letztes Jahr noch eine Ausbildung zum Outdoor Guide gemacht. Und mein Ausbildungsleiter hat immer gesagt, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Und das ist auch wirklich so. Ja. Und auf dem Rennsteig war es so, dass am dritten Tag ein krasses Unwetter angesagt war bei Oberhof. Ja. Also wirklich mit Warnung. Und dann dachte ich, okay, da müssen wir uns eine Unterkunft suchen, weil das will ich keinem von uns antun. Und dann mussten wir aber an den ersten beiden Tagen jeweils 28 Kilometer machen und ich hatte halt auch einen ziemlich schweren Rucksack und haben uns dann in Oberhof aber ein total schönes kleines Zimmer in so einem Sporthotel gemietet. Dann gab es dann schönes Frühstück und dann sind wir weitergewandert. Und dann, also ich bin da auch total flexibel logischerweise und das Wetter spielt bei meinem Lebensstil eine riesige Rolle, egal ob ich jetzt wandere und mit Zelt unterwegs bin oder auch im Van. Also gerade weil es ein kleiner Van ist und ich nicht drin stehen kann und das viel vom Leben einfach draußen stattfindet, fahre ich eh immer dorthin, wo zumindest wenig Regen angesagt ist.
Ja, bivakieren im Februar und so finde ich eh schon spannend und die Regenwahrscheinlichkeit oder sogar Schneewahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch.
Ich hatte auf Schnee gehofft, aber leider gab es den nicht. Ja, oh. Ich mag Schnee sehr gerne und ich habe auch kein Problem mit Kälte, muss ich dazu sagen. Und Maya ist ein Husky, also die auch nicht. Aber ja, es hatte so ein bisschen, also das Kälteste waren -2 Grad morgens mal. Das ist noch überschaubar, ja.
Aber sag mal, habe ich das richtig gelesen, dass Maya, also die Hündin, in einem eigenen Schlafsack übernachtet hat?
Ja.
Habe ich noch nie gehört, ein Hundeschlafsack, sowas gibt's, ja?
Ja, und das Dumme, also ja, ich habe den natürlich mitgenommen, um ihr einfach zu ermöglichen, sich irgendwo einzukuscheln. Aber wie gesagt, sie ist ein Husky und sie lag dann da 10 Minuten drin, dann ist es ihr einfach zu warm geworden und sie hat sich oben drauf gelegt.
Hast du den noch on top für dich genommen, lieber, den Schlafsack, den zweiten?
Ich hab meine Füße dann reingesteckt, ja.
Ja, wunderbar, okay. Okay, wir wollen ja auch mal lernen hier in diesem Podcast von Abenteurerinnen und Abenteurern. Ich sag mal so, die Vanlife-Geschichte inspiriert auf jeden Fall, ist für viele wahrscheinlich nicht so einfach nachzumachen, aber den Rennsteig, das wird man schon mal hinkriegen. Gerade mit Hund stelle ich es mir richtig schön als kurzes Abenteuer mal vor. Was wären so deine Tipps und deine Lifehacks gewissermaßen für den Rennsteig?
Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Jahreszeit man den gehen will. Ich glaube, im Sommer ist es ratsam, viel vorzubuchen, wenn man irgendwo eine Unterkunft braucht. Man darf ja in Deutschland so gesehen nicht wild zelten. Bivakieren ist ja eine Grauzone. Es gibt ganz viele Schutzhütten und da ist es übernachten okay, aber auch da natürlich im Sommer ist es einfach voll. Wenn man das so machen will wie ich, also so ein bisschen freie Schnauze und schauen, wo man bleibt und eben auch nichts vorbuchen, dann bietet sich die Off-Season auf jeden Fall mehr an. An sich fand ich den nicht, also es ist ein schöner Weg. Ich glaube, um die 6000 Höhenmeter hat der insgesamt, also auch total überschaubar. An einem verlängerten Wochenende schafft man den dann dennoch nicht. Also ich war, glaube ich, 8 Tage unterwegs. Aber man kann ihn ja auch aufteilen. Und man läuft durch ganz viele kleine Ortschaften. Das ist auch das Thüringer Schiefergebirge, wo auch die Ortschaften ziemlich cool sind, weil die eben in Schiefer gedeckt und quasi komplett schwarz sind. Mhm. Und da gibt's auch überall Busverbindungen und ja, also wie gesagt, die Infrastruktur ist so gegeben, dass man da auch gut ein- und aussteigen kann, wie es einem passt und wie viel Zeit man zur Verfügung hat.
Ich glaube, du hast auch ganz schön beschrieben, Offline-Karten waren so ein Tipp, also dass man sich vorher die Maps quasi schon runterlädt, weil manchmal das Internet unterwegs nicht so gut ist. Und Wasserfilter, glaube ich, auch so ein Tipp, den du weitergeben würdest, oder?
Ja, also ich hatte tatsächlich ein Wasserproblem, weil eben, da es Februar war, viele Wasserquellen abgestellt waren, also kaum ein Brunnen hat funktioniert. Ich habe dann meistens in Gaststätten, wenn mal eine offen hatte, Wasser aufgefüllt, das ging. Ich denke, im Sommer ist das ein bisschen entspannter, weil dann einfach mehr angeschlossen ist. Ich habe nur 2 Quellen gefunden, das war echt wenig. Aber einen Wasserfilter würde ich bei Wanderungen immer grundsätzlich empfehlen und mitnehmen. Und ja, Offline-Karten, weil das Internet im Thüringer Wald ist eine Katastrophe.
Leider, ja.
Leider, wie so vielerorts in Deutschland. Also auch das ist verrückt, weil mich immer ganz viele Menschen fragen, ja, wie machst du das beim Arbeiten mit dem Internet? Und ich sage, das Internet ist überall besser als in Deutschland. Also
ja, ist auch meine Erfahrung.
Ja,
leider.
In andere,
vielleicht sollen wir alle entschleunigen. Vielleicht geht es nur darum. Vielleicht ist das ein großer Plan. Ohne Handy und
ja.
So.
Ja, bestimmt.
Ganz bestimmt. Ja, für dich ja durchaus wichtig, Internet, auch für die Arbeit. Apropos Arbeit, auch das so ein paar Fragen noch, die ich dir gerne stellen möchte zu deinem neuen Buch natürlich, über das du wahrscheinlich auch sehr gerne sprechen möchtest, hierbei rausgehört. Dein allererstes Buch, Autorin bist du schon länger, aber jetzt Weltwandlerinnen heißt es.
Mhm.
Cooler Titel, richtig cooler Titel. Beschreib mal kurz in deinen Worten, worum geht es?
Also es geht zum einen um meine Höhen und Tiefen der letzten 7 Reisejahre, sowohl als Backpackerin als auch digitale Nomadin. Das Thema Liebe, Beziehung, Arbeit, Familie, Freunde kommt alles so ein bisschen drin vor. Und es geht auch um alternative Lebenskonzepte von Frauen, die ich unterwegs kennengelernt habe oder die ich über meine Arbeit kennengelernt habe. Weil ich das Gefühl habe, dass oft, zumindest in der deutschen Medienlandschaft, so ein bisschen das Entweder-Oder gibt. Also entweder man steckt im 9-to-5 und lebt so den normalen Weg, oder man ist irgendwie ein krasser Aussteiger und lebt in irgendeiner Höhle auf La Gomera oder keine Ahnung. Aber es gibt ja noch ganz viel dazwischen. Und ich bin ja auch so ein Dazwischending. Weißt du, ich habe mein Unternehmen in Deutschland, ich bin da verwurzelt, ich habe mein soziales Netz und trotzdem bin ich super viel unterwegs. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Dinge miteinander zu verbinden, aber uns wird so ganz wenig Ideen dazu vermittelt, weil das deutsche System das auch einfach nicht vorsieht. Und ich habe einfach tolle Frauen kennengelernt, zum Beispiel ein Pärchen, was auf einem Boot wohnt schon ganz lange, also die haben sich mit Mitte 20 schon ein Segelboot gekauft, wohnen da jetzt seit 5 Jahren drauf, oder auch eine Frau, eine Mutter, die ihre beiden schulpflichtigen Kinder auch aus der Schule genommen hat, um gemeinsam mit ihrer Familie die Panamericana zu bereisen im selbst ausgebauten Truck und eben von unterwegs unterrichtet hat und nun auch von unterwegs arbeitet. Und also so alternative Lebenskonzepte, immer mit der weiblichen Perspektive im Fokus, weil es ja doch was anderes ist, als Frau zu reisen, als Mann. Sicherheit ist das eine Thema, aber ja, wie wird man auch wahrgenommen und wie nimmt man sich selber wahr? Wer möchte man sein? Und Frauen ja da auch oft noch einer gewissen gesellschaftlichen Erwartung unterliegen, wenn es auch um das Thema Bindungsfähigkeit und Familienplanung etc. geht. Und das für sich erstmal neu zu beleuchten, so was möchte ich eigentlich und was gibt's alles für Möglichkeiten, ist ganz spannend und das war mir ein Anliegen in dem Buch.
Ja, ich finde die Mischung ganz schön aus deiner persönlichen Geschichte, wo du ja auch wirklich sehr emotional schilderst, was schon alles passiert ist. Aber eben auch die anderen Geschichten, die teilweise ganz anders sind, aber irgendwo ja auch genau da reinspielen, in dieses Unterwegssein, dieses frei leben wollen und das noch aus weiblicher Perspektive. Also ein schönes Thema, ein wichtiges Thema. Und natürlich auch die Frage, Wo hast du das denn geschrieben, das Buch? Du hast ja immer wieder Geschichten aufgeschnappt, niedergeschrieben, natürlich nachgefragt, ob du es im Buch verwenden darfst. Und das Buch ist dann auch unterwegs entstanden oder hast du dir mal länger Zeit genommen, es zu schreiben? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich hatte mir vorgenommen, mir länger dafür Zeit zu nehmen, aber das funktioniert in meinem Leben irgendwie oft nicht. Heißt, ich habe den Großteil letztes Jahr im Sommer geschrieben, als ich auch hauptsächlich in Leipzig war und bin dann aber im Herbst nach Finnland gegangen und habe das Buch dann in Finnland beendet, habe das Manuskript abgesendet, als ich die Fähre von Helsinki nach Travemünde genommen habe und habe jetzt auf dem West Highland Way dann die letzte Druckdatei freigegeben. Also ja, es ist immer ein bisschen wild bei mir mit diesen Projekten.
Aber irgendwie schließt sich da der Kreis, weil anders wären diese Geschichten gar nicht möglich gewesen und es musste ja irgendwie unterwegs alles passieren, damit es auch authentisch niedergeschrieben ist, oder?
Genau.
Das heißt, wenn man so in diesem Buch blättert und das so genießt, deine Geschichten mitfühlt, dann kann man sich vorstellen, wie du mal im Van, im Kalten, mal im Warmen sitzt, mal mit guter Laune, mal mit Frust. Die ganz vielseitige Autorin ist die überall spürbar in den Zeilen.
Also ich versuche da natürlich auch authentisch zu bleiben und ich habe nicht den Anspruch, irgendein Lebenskonzept verkaufen zu wollen oder vorzugeben, dass das, was ich mache, richtig ist und alle anderen das auch machen sollten, um Gottes Willen. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, eben auch zu zeigen, was steckt dahinter, was steckt hinter den schönen Fotos per Instagram und hinter den Stories so, welche Fragen gehen damit einher, welche Probleme, welche Herausforderungen. Und davon gab es viele, logischerweise. Also nicht nur das, wo die Gesellschaft oder die Familie mit mir einfach nicht mehr so richtig umgehen kann und sich fragt, was zur Hölle macht sie da eigentlich? Auch wo ich mich frage, was zur Hölle mache ich da eigentlich? Und wie soll das weitergehen? Und da trotzdem immer irgendwie bei sich zu bleiben, sich neu zu verorten, den Kompass neu auszurichten, ist super wichtig, aber ist auch nicht immer ein einfacher Prozess, logischerweise.
Lass uns am Ende nochmal über Ziele sprechen, so ein bisschen den Blick in die Zukunft, weil ich habe mich gefragt, was einmal natürlich sind deine persönlichen Ziele, auch ein bisschen längerfristiger vielleicht, und was waren auch die Ziele der anderen Frauen? Habt ihr euch dazu ausgetauscht? Haben die Ziele sich groß unterschieden oder wart ihr dann doch alle relativ ähnlich? Was sind da so deine Erfahrungen?
Oh, ganz unterschiedlich mit den anderen Frauen. Also manche haben tatsächlich als Ziel Familienplanung, doch ein bisschen Sesshaftwerdung, wie auch immer, oder die persönliche Karriere. Was so ein bisschen ein gemeinsames Ziel war, glaube ich, so ein Konsens, den wir gefunden haben, ist ein selbstbestimmtes Leben, bei dem man auch in Anführungszeichen relativ unabhängig von der Gesellschaft ist, so gut es halt geht, und trotzdem in einer Gemeinschaft zu leben. Also viele von uns waren mal phasenweise sehr solo-lastig unterwegs, sehr unabhängig, sehr frei, logischerweise, aber das Leben in Gemeinschaft dann irgendwie auf Dauer doch was Schönes ist. Und sich das selbst zu erarbeiten und in so einem Rahmen aufzubauen, dass es für einen selber funktioniert und auch mit der eigenen Freiheit gut zu kombinieren ist, das ist, glaube ich, das Ziel von vielen gewesen. Und für mich persönlich, ich habe noch unheimlich viele Reiseziele auf jeden Fall. Ich beginne immer schon, während ich auf einer Reise bin, schon die nächsten Ziele zu machen. Das ist auch so ein Thema, was ich für mich ein bisschen beleuchten muss. Wie gesagt, jetzt geht's für mich erstmal nach Schweden. Und ich möchte gern mehr Zeit mit Menschen in der Natur verbringen und ihnen die Natur auch näher bringen. Also ich hab, wie gesagt, die Ausbildung zum Outdoor-Guide gemacht letztes Jahr. Oder hab die dieses Jahr fertiggestellt. Und habe einfach für mich erkannt, A, wie viel Freude mir das macht, mit Menschen in der Natur zu arbeiten, unterwegs zu sein, und B, wie wichtig das auch ist, weil ganz vielen Leuten so der Kontakt fehlt und der Zugang und das mit ganz vielen Ängsten verbunden ist und Unsicherheiten, die eigentlich nicht notwendig sind. Und da können sich so schöne persönliche Geschichten entwickeln, wenn man den Menschen die Chance gibt, in Kontakt zu treten mit sich, mit der Natur, mit den Leuten um sich herum, gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen, die auch wirklich nachhallen und von denen man lange zehren kann.
Wow, richtig schönes Gespräch. Toll, dass du zu Gast gewesen bist hier im Rausgehört-Podcast und du so viele ehrliche Einblicke gegeben hast in deine verschiedenen Welten, vom Rennsteig über Vanlife bis hin zu einem Buch, was du geschrieben hast. Also ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt aus deiner kleinen Pauline-Picker-Welt und von wo aus du dich das nächste Mal meldest. Vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist hier im Rausgehört-Podcast.
Sehr gern, Joris. Danke dir.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Du willst mit deinem eigenen Unternehmenspodcast durchstarten? Dann mach es wie Europas größter Outdoor-Ausstatter Globetrotter und ihrem Podcast Rausgehört. Komm zu uns in die Podcast-Fabrik. Gemeinsam bringen wir deine Botschaft mit viel Know-how ins Ohr deiner Zielgruppe. Konzept, Aufnahme, Soundbranding und Schnitt. Alles von uns aus einer Hand. Hol dir den Profi-Support. Klick podcastfabrik.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.